Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin's Jan und ich durfte am 18.11. bei uns im Bergzeit-Office eine Presseveranstaltung zum Thema Secondhand für Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung moderieren. Dieses Event hat in einem Roundtable-Format mit spannenden Gästen aus der Branche stattgefunden und wir haben uns gedacht, dass es auch für euch da draußen einen Mehrwert haben kann, diese Gesprächsrunde in Form eines Podcasts mitzuhören. Wir bei Bergzeit glauben nämlich fest daran, dass das Thema Nachhaltigkeit fortlaufend eine Bühne braucht. Vor allem dann, wenn in der Gesellschaft und auch in der Politik der Fokus wieder verstärkt auf anderen Themen liegt. In letzter Zeit gab es ja ein paar Deregulierungen in Bezug auf den Klimaschutz, der logischerweise eine der dringendsten Herausforderungen im Kontext der Nachhaltigkeit ist. Und wir alle wissen, wenn die gesetzliche Verpflichtung fehlt, dann sind freiwillige Initiativen wichtiger denn je. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt man denn von diesem riesigen Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz zum Thema Secondhand im Outdoor-Bereich? Naja, eigentlich ganz simpel. Man bricht diese extrem große Challenge in kleine Teile auf und schaut, wo kann man in seiner Rolle mit seinem Handeln etwas bewirken. Und bei diesem Vorgehen wird einem dann relativ schnell klar, naja, auf die CO2-Emissionen haben wir als Bergsporthändler und Hersteller nur begrenzten Einfluss. Ein Hebel, bei dem wir aber einiges an Handlungsspielraum haben, ist die Kreislaufwirtschaft. Die Produkte, mit denen wir handeln oder wenn wir sie sogar herstellen, bieten sich dafür an. Und innerhalb der Kreislaufwirtschaft sind wir im Bereich Secondhand die absoluten Macher. Da können wir aktiv etwas tun. Um allerdings in der größeren Skalierung einen Mehrwert zu schaffen, müssen wir alle gemeinsam etwas tun. Und genau deswegen gab es dieses Event, bei dem wir unternehmensübergreifend innerhalb der Branche über Lösungen, Challenges und Co. gesprochen haben. Nutzt auch gerne die Shownotes und Timecodes, um von Thema zu Thema zu springen, je nachdem, was euch interessiert, wenn ihr euch nicht die kompletten 90 Minuten geben wollt. Wir starten in die Aufzeichnung mit der Vorstellungsrunde der Teilnehmenden und dann ganz viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen hier bei Bergzeit. Ihr bekommt alle von mir eine kleine Check-in-Frage. Die wisst ihr vorher auch noch nicht, heißt, ihr müsst jetzt einfach ganz spontan, kurz und knapp antworten, was euch intuitiv in den Kopf kommt. Und ich würde einmal hier direkt anfangen und zwar bei Maria Ries, Head of Corporate Responsibility und Sustainability bei Sport Konrad. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke fürs Dasein. Freue mich sehr.
Maria, du hast Bio und BWL studiert. Schon irgendwie eine spannende Kombi. Und du hast CSR auf ganz vielen verschiedenen Ebenen gemacht. Im Konzern, in der Beratung und jetzt eben im Handel. Gibt's einen so einen Nachhaltigkeits-Bingo-Begriff, den du gerne aus dem Vokabular streichen würdest, weil er immer wieder fällt, aber eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat?
Klimaneutralität.
Ja?
Ja.
Weil er dir in deinem Arbeitskontext immer wieder über den Weg läuft?
Ich glaube, weil er sich jetzt so über die Jahre irgendwie abgenutzt hat und weil wir irgendwie das Thema eigentlich größer denken dürfen. Und deswegen freut es mich auch echt hier zu sein, weil ich glaube, größer denken dürfen wir gerade alle. Und es tut einfach gut, das auch in so einem Kontext tun zu dürfen.
Absolut. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke. Dann machen wir hier weiter. Mareike Heubel, Senior Product Lifecycle Managerin bei Globetrotter. Auch schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Mareike, du verantwortest alle zirkularen Services bei Globetrotter. Du bist seit 2018 mit dem Unternehmen und ich habe auf eurer Website gelesen, deine Aufgabe ist es quasi mit deinem Team, die Produkte möglichst lang im Lebenszyklus zu halten. Also du bist wirklich tief drin in diesem Thema Kreislaufwirtschaft. Wenn du dir jetzt so ein Kreislaufwirtschaftsgebot ausdenken müsstest, was man irgendwo in Stein meißelt, damit sich jeder einprägt, gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, das müssen einfach sowohl auf der Kundenseite als auch bei uns jetzt auf der Händler- oder Herstellerseite alle mal verinnerlichen?
Ja, bevor ich etwas entsorge, wirklich zu gucken, kann ich es noch reparieren und kann ich es noch weiter nutzen. Nicht sofort entsorgen, sondern erstmal nochmal drüber nachdenken, ob ich es irgendwie am Leben erhalten kann und die Nutzung verlängern kann.
Also heißt, der Weg zum Mülleimer ist oftmals zu schnell.
Ja.
Ja. Ja,
bevor ich austausche, doch nochmal zu überlegen, auch wenn es manchmal vielleicht fast genauso teuer ist wie ein günstiges neues Produkt. Wirklich immer zu hinterfragen, muss ich es ersetzen oder kann ich es vielleicht auch in einen anderen Zyklus geben? Wenn ich etwas Neues haben möchte, kann ich es vielleicht doch dann über Secondhand vielleicht einfließen lassen. Aber immer zu hinterfragen, muss ich es gleich ersetzen? Das ist so die große Frage, glaube ich. Brauche ich das wirklich neu?
Sehr gut, dann ist es einfach eine Frage als Gebot und keine Aussage.
Ja.
Auch sehr, sehr gut. Danke dir. Dann machen wir weiter. Mick aus der Mühle, Regional Manager Central Europe bei Patagonia. Mick, auch an dich herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Mick, du bist schon einige Jahre in der Sportartikelbranche. Ich glaube, wir haben es alle gemerkt, als du hier durchgelaufen bist und alle begrüßt hast, als würdest du hier arbeiten. Also du warst bei Familienunternehmen oder bist es ja eigentlich, Patagonia war es ja früher, ist es jetzt nicht mehr offiziell, aber
genau. Du
warst bei Aktiengesellschaften, Private Equity, also hast ganz viele verschiedene Ebenen auch gesehen und bist jetzt eben bei Patagonia, die für mich eigentlich schon so eine Art Leuchtturmmarke sind, was das ganze CSR-Thema angeht. Frage für dich, wenn du einen Outdoor-Artikel, gerne auch aus eurem Sortiment, mit Nachhaltigkeits-Superkräften ausstatten könntest, was wäre das? Also was wäre dann die Fähigkeit von dem Produkt?
Die Fähigkeit von dem Produkt wäre, kaputt gehen darf er muss aber reparierbar sein, aber er muss einfach nie wirklich Restmüll sein. Also sprich, er muss einfach wirklich den kompletten Kreislauf durchleben. Wir kriegen es hin, ganz viel zu reparieren, aber wir haben immer noch keine Antwort auf 85% unserer Textilien. Was passiert mit denen, wenn der Lebenszyklus wirklich vorbei ist? Und wir suchen momentan auch aktiv eben mit dem Geld der Stiftung, investieren wir auch vor allem in den USA in Unternehmen, die im Prinzip dann wirklich in der Lage sind, weil, also man muss ja ganz klar sagen, eine Jacke mit einer Membran ist Sondermüll.
Ja.
So, und wir versuchen eine Lösung zu finden, wie man diesen Sondermüll wieder verwenden kann.
Ja.
Da sind wir aktiv dran.
Also ihr seid quasi aktiv dran, diese Superkraft irgendwie in die Tat umzusetzen.
Genau.
Also sehr schön.
Um das vielleicht in einem Satz zu sagen, ein nie endender Produktzyklus.
Ja, also, perfekt. Ich glaube, das kann man 1:1 so stehen lassen. Ja. Vielen Dank dir. Dann machen wir noch bei den beiden Personen weiter, die heute ähnlich wie ich Heimspiel haben. Nämlich einmal Jens Oehrig, Teamlead, Bergzeit Reuse. Auch an dich. Servus, Jens.
Hallo, Jan.
Jens, du kennst und gestaltest Bergzeit jetzt seit 11 Jahren mittlerweile mit. Und seit guten 2 Jahren ist der Fokus voll auf Bergzeit Reuse, unserem Secondhand-Shop. Wann hast du eigentlich das letzte Mal selber was Secondhand geh- oder verkauft?
Also wenn, dann bin ich gerade auf der Ich-Kaufe-Seite. Es liegt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man jeden Tag auf die Seite drauf guckt und dann doch immer wieder Sachen entdeckt, die man noch nicht hat, die spannend sind und braucht. Und ich habe gerade gelernt, ich habe Sondermüll eingekauft.
Das war drastisch ausgegangen.
Ja. Na, ich habe für meinen Urlaub, ich bin 20 Jahre lang ohne richtige Hartschelljacke eigentlich durchs Leben gekommen. Und dann hat man mir doch gesagt, da könnte es regnen, wo ich hinfahre. Und da habe ich gedacht, dann wäre doch eine Hartschelljacke so das Richtige, was ich mir jetzt kaufen könnte. Und das habe ich mir in der Tat vor dem Urlaub gekauft. Und in der Tat habe ich da eine sehr schöne Jacke bei uns gefunden im Secondhand-Store, bei uns im Rio-Store. Und den habe ich gekauft. Oder die Jacke habe ich im September gekauft. Genau.
Ja, perfekt.
Aber abgesehen davon ist schon nicht die Hälfte, aber schon ein Großteil meiner Sportsachen kaufe ich gerade bei uns im Secondhand-Store. Angefangen von den Schuhen, die ich gekauft habe. Oder später, wenn ich noch zum Trainieren gehe, habe ich ein T-Shirt und eine kurze Hose. Auch alles inzwischen bei uns gekauft. Also, ja.
Also man weiß, warum du Bergzeit Reuse betreust.
Ja, genau. Und warum es erfolgreich ist.
Ja, noch viel wichtiger. Ja. Danke dir. Und zu guter Letzt wird die Runde komplettiert von Jule Schneider, CSR-Managerin bei Bergzeit. Jule, schön, dass du auch da bist.
Danke, ich bin auf das hier.
Jule, du hast vor Bergzeit im ziemlich dynamischen Startup oder eigentlich eher sogar Grown-Up-Umfeld Erfahrungen gesammelt im CSR-Bereich. Wahrscheinlich kommt daher auch irgendwo dein Talent, 100 Projekte gleichzeitig zu managen, so wie ich das zumindest im Moment bekomme. Da geht ja aber nicht immer alles gut. Was war denn so dein letztes Learning im CSR-Arbeitsalltag, wo du sagst, das nimmst du mit, da hast du wirklich was draus mitgenommen?
Ja, ich glaube, eins der größten Learnings war, und das kam auch letztens nochmal so, auch wenn ich das selber weiß, extern auf mich in einer Konferenzsituation, dass wir im Nachhaltigkeitsbereich wahnsinnig viele Abkürzungen benutzen und die Leute uns nicht verstehen. Und dass manchmal dieses Nicht-Verstehen bedeutet, dass sie deshalb nichts tun. Also, dass wir quasi die falsche Sprache sprechen und die andere Sprache sprechen als andere Businessbereiche vielleicht auch. Und dass wir das irgendwie krass lernen müssen, da die gleichen Sprachen zu sprechen, weil wir sprechen von Scopes, von Emissionen, von was auch immer, und wir sprechen aber nicht von Deckungsbeiträgen zum Beispiel. Da das Lexikon übereinander zu bringen, das habe ich gelernt, dass ich da noch besser werden muss. Also wenn ich heute eine Abkürzung benutze, die keiner versteht, bitte darauf hinweisen. Ich versuche das jetzt aktiv zu lernen, nicht mehr so viel Abkürzung zu benutzen.
Ja, macht sehr viel Sinn. Dann vielen, vielen Dank euch dafür schon mal. Ich glaube, das waren sehr, sehr gute Antworten dafür, dass ihr alle so spontan kamen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mal durch. Und ich habe in der Vorbereitung versucht, eine Zahl zu recherchieren und bin nicht wirklich weitergekommen. Und zwar geht es dabei um die Größe des Secondhand-Outdoor-Marktes. Und ich weiß nicht, ob ich einfach nur schlecht recherchiert habe oder ob es wirklich nicht so richtige Zahlen gibt. Weil ich finde, durch Momox und Vinted und so weiter kriegt man für dieses breite Secondhand-Game schon verlässliche Zahlen. Aber wenn wir dann auf unsere Bubble schauen, dann wird es echt schwierig. Könnt ihr das in der Runde so bestätigen? Oder habt ihr irgendwelche Insights, die ihr teilen könnt mit uns?
Also ganz genau das Gleiche. Ich habe auch in den USA nachgefragt und so weiter. Also es gibt nur im Prinzip Zahlen für den globalen Secondhand-Markt. Da habe ich Zahlen. Und dann stößt du immer noch drauf, dass Outdoor eine Nische ist. Mhm. Und Nischen werden meistens, also wenn auch die IOG oder so Daten veröffentlicht, dann ist es meistens Nische, dann sprichst du von 1-2% maximal. Und wenn man das, also nur so kannst du im Prinzip eine Ahnung davon bekommen. Also was ich gefunden habe, ist, dass der globale Secondhand-Markt im Moment oder 2024 so 190 Milliarden war. Wenn du davon 1% rechnest, das ist immer, ist es eine ganz schön große Summe. 1% hört sich mini an. Aber 1% von 190 Milliarden ist dann schon viel.
Das setzt wieder in Kontext, ja. Mareike, du hast gerade fleißig genickt.
Ja, das Problem ist, wir haben das auch selber versucht, auch mal ähnlich wie du zu recherchieren, wo geht die Reise denn hin, um auch unsere Teams immer wieder abzuholen und stolpern genau darüber, dass es keine klaren Zahlen gibt. Sehr viel auf Textil auch ausgerichtet. Mhm. Und man ja auch sagen muss, dass gerade im Outdoor-Bereich das nochmal speziell ist und gesondert ist, gerade mit dem Hardwarenbereich rund um Ausrüstung, wo auch eine starke Nachfrage ist. Zumindest unsere Erfahrung, sobald wir Hardware haben, es wird euch wahrscheinlich genauso gehen, das sind so die mit den höchsten Abverkaufsquoten, die am schnellsten wieder rausgehen, weil gerne gebrauchte Rucksäcke und Co. gekauft werden. Und das ist überhaupt nicht erfasst. Mhm. Ich glaube, das ist auch so unterm Radar. Das hat keiner wirklich. Textil ist der große Markt. Und das ist das, wo man einfach wirklich gar nicht so richtig viel Klarheit hat. Man kann halt eigentlich nur zurückblicken und schauen, was hat sich in den letzten Jahren getan, dass da einfach extrem viel Potenzial ist von der Entwicklung her.
Ein gutes Stichwort, jetzt hast du mir die perfekte Überleitung gebaut. Perfekt. Wie hat sich denn der Secondhand-Markt generell in jetzt unserer Branche in den letzten 5 Jahren gewandelt? Also da würde mich von allen beteiligten Organisationen mal eine Meinung interessieren. Darfst gerne anfangen, Maria.
Ja, so gut. Wir haben ja ein stationäres Secondhand-Programm und ich würde klar sagen, also stark wachsend. Also deswegen eröffnen wir diese Woche auch einen Pop-Up-Store.
Okay.
Also es ist so, klar, wir haben jetzt rein bedingt durch das Stationäre, wir machen das seit 2022, immer im Rahmen unserer Wir denken Umwoche, haben wir das bisher nur praktisch als Einzelaktionen immer in der Wir denken Umwoche gemacht. Seit 2024 machen wir es stationär in allen 3 Standorten, praktisch das ganze Jahr über. Und von daher sehen wir schon ganz klar den Trend, dass es wirklich stark zunimmt. Natürlich in der Region jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen großen Online-Zahlen, aber da ist das halt einfach ein sehr, sage ich mal, ein sehr regionales Programm auch, aber stark wachsend.
Ja, spannend. Wir kommen dann auch später nochmal auf die unterschiedlichen Modelle, aber dann springen wir mal in die Online-Welt. Mareike, wie ist da?
Wir haben ja beides. Wir decken ja beides ab. In den 21 Stores haben wir seit 2020 haben wir angefangen mit Secondhand als Testlauf und das war sofort super Resonanz, sodass wir gesagt haben, wir rollen es aus auf alle Stores und das wächst einfach stetig und stark, kann man eigentlich nicht anders sagen. Und sind seit 2 Jahren jetzt auch online mit dabei und das ist mittlerweile eine wichtige, starke Säule, womit wir die ganzen anderen Regionen abdecken, wo wir nicht mit den Stores vor Ort sind. Mhm. Aber es ist einfach stark und eine extrem starke Nachfrage, die auch weiter wächst und wo wir glauben, dass wir mittlerweile auch eine gute Lücke füllen, dass gute, hochwertige Markenausrüstung einfach für jeden erschwinglich wird. Auch für die, die vorher nicht die Kaufkraft hatten.
Mhm. So. Bevor wir zu deiner Einschätzung gehen, würde ich dir sagen, ist es wirklich ein lineares Wachstum über die letzten 5 Jahre oder gab es irgendwo auch mal eine Delle?
Eine Delle gab es nicht. Ne?
Ja.
Es geht eigentlich konstant hoch.
Okay. Du kannst gerade bestätigen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich sehe da überhaupt keine Delle. Man hat ja jetzt im Outdoor-Markt so eine gewisse, oder in manchen Segmenten des Outdoor-Markts so eine gewisse Konsolidierung nach Corona gesehen. Das hat es im Secondhand-Bereich nicht gegeben. Und also gerade als ich nach Zahlen geschaut habe, habe ich einfach auch eine Prognose für die nächsten 10 Jahre gefunden. Und da wird halt schon von einer Verfünffachung, also wir sprechen dann von 600-700 Milliarden Umsatz, auch wenn das, wie gesagt, das ist dann alles. Das hat nichts mit Outdoor zu tun. Das ist für mich ein Indikator, Und dann muss ich so ein bisschen, da muss ich ein bisschen lachen dabei. Dann sehe ich halt so manchen Player mit auf den Zug aufspringen. Das zeigt mir dann, okay, da scheint richtig Potenzial da zu sein. Also wir sehen die Entwicklung natürlich auch, dass es da wirklich sprunghaft nach oben gehen wird.
Mhm. Ergänzend dazu, man sagt ja auch, dass der Second-Hand-Markt im Textilbereich schneller wächst als der normale Bereich. Also ja, da haben wir deutliche stärkere Zuwachsraten. Deswegen macht es ja auch da so spannend und attraktiv drin, unterwegs zu sein.
Ja, jetzt haben wir gerade schon seitens Sport Konrad und Globetrotter so ein bisschen gehört, was über die verschiedenen Modelle. Wir machen die Runde jetzt einfach mal kurz in die andere Richtung. Jens, magst du kurz mal schildern, was Bergzeit da für ein Modell fährt? Wie ist das Geschäftsmodell dahinter?
Ja, also wir sind ja von dem Gedanken hergekommen, wir sind ein Online-Händler in unserer Bereich Bergsport, Outdoor-Ausrüstung in der Branche und haben dann überlegt, wie kann man das jetzt übersetzen auf den Second-Hand-Bereich. Und da war es zum einen ganz klar, wir sind Händler und ein Händler hat die Kernkompetenz in Ankauf und Verkauf von der Ware. Folglich haben wir auch unser Geschäftsmodell so aufgebaut, dass wir die Ware von den Privatpersonen ankaufen, wir lagern sie, wir verwalten sie und wir verkaufen sie dann wieder. So das klassische Händlermodell an der Stelle. Und zum anderen kommen wir ja vom E-Commerce-Bereich. Das heißt, wir können das Online-Geschäft, wir können da gute Service liefern, wir können da schnell liefern, wir können Retourenabwicklungen machen, wir können ja überhaupt die Ware auch wieder zurücknehmen im Vergleich zu Vinted. Da habe ich ja Privatperson zu Privatperson und habe keine Retourenmöglichkeit. Während bei uns als Händler haben wir die Möglichkeit oder bieten eine Retourenmöglichkeit an dieser Stelle mit an. Und genau diese Sachen haben wir überlegt zu übertragen von dem E-Commerce-Bereich auf das Second-Hand-Geschäft. Das heißt, wenn wir die Ware lagern, können wir sie auch morgen verschicken, haben schnelle Auslieferungsbedingungen, haben einfache Retourenmöglichkeiten und wollen einfach diesen Prozess so einfach wie möglich handhaben. Und das, was du auch gesagt hast, wir als Bergzeit sind ja auch in diesem guten Markensegment, sage ich mal, unterwegs. Und das wollen wir auch auf den Second-Hand-Bereich übertragen. Deswegen haben wir da auch die hochwertige Second-Hand-Ware, wo man halt weiß, die funktioniert. Die ist nahezu wie neu, hat ganz leichte, vielleicht Gebrauchsspuren. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich dort sehr gute Ware bekomme. Und so haben wir quasi unsere Bergzeit-Positionierung übertragen auf die Second-Hand-Positionierung.
Seit wann gibt es Bergzeit-Reuse?
Bergzeit-Reuse ist jetzt seit 3,5 Jahren am Markt.
Mhm. Micky, ich glaube, ihr wart als Hersteller und so mit die Pioniere, oder? Mit dem ganzen Second-Hand-Thema. Also wahrscheinlich hat es angefangen mit dem Repair-Thema.
Genau. Also es ist so, man vielleicht vorab, man muss ein bisschen differenzieren zwischen, wir sind ja ein amerikanisches Unternehmen, das heißt, unser Mutterkonzern ist in Kalifornien. Und man muss ganz klar sagen, dass wir waren sicher einer der Pioniere, haben 2012 in den USA damit begonnen.
2012 schon?
2012. Okay. Sind aber in Europa Jahre zurück, also wirklich in allem, auch in Brandentwicklung, in allem. Und das merkt man auch bei dem Thema hier, da kann ich vielleicht auch später noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Es ist so, dass wir 2012 in den USA begonnen haben, mit Pop-Up-Stores und online und sind dann 2016 nachgezogen in Europa mit dem Thema. Das Thema war für uns aber am Anfang ein Repair-Thema unter dem Working-Title Warnware. Mhm. Der Ausgangspunkt war einfach zu sagen, hey, wir sind nun mal ein Unternehmen, das Kleidung herstellt und damit haben wir einen negativen Impact. Das ist nicht wegzureden. Wir werden immer einen negativen Impact haben, solange wir neue Klamotten verkaufen. Und der Ansatzpunkt unseres Gründers war dann zu sagen, okay, den Impact können wir nicht wegreden, können wir auch nicht schönreden, aber wir können ihn reduzieren. Wie können wir ihn reduzieren? Indem wir möglichst qualitativ hochwertige, langlebige Produkte, die auch reparabel sind, herstellen. Weil da gibt es schon auch Unterschiede. Ich kann eine Jacke so machen, dass der Reißverschluss austauschbar ist, dann kann ich sie reparieren oder eben nicht. Indem ich den komplett einnähe, dann ist gar nichts zu reparieren. Oder auch Nähte haben ganz viel Einfluss auf, ob es reparabel ist oder nicht. Oder auch, wir zum Beispiel haben keine 2,5-Lagenjacke mehr im Programm. Da können unsere Händler, die haben das alle mit uns mitgemacht, als wir die Torrential als 2,5-Lagenjacke vom Markt genommen haben, weil die einfach kaputt geht, so eine 2,5-Lagenjacke. Nach 7 Jahren ist die kaputt. Und das ist nicht der Patagonia-Anspruch. Und wir hatten dann wirklich das bestverkaufte Teil der Kollektion, konnten wir unseren Händlern für ein paar Jahre nicht mehr anbieten. Dann haben wir die ein paar Jahre später als 3-Lagenjacke wieder auf den Markt gebracht. Jetzt hält sie grundsätzlich länger und sie ist natürlich auch reparabel. Mhm. So, das war so mal der Ansatzpunkt von Patagonia. Ganz klar in den ersten Jahren auf Langlebigkeit und Repair. mit Warnware ausgedacht. Und es war uns schon bewusst, dass aber das natürlich, das ist keine vollständige Kreislaufwirtschaft. Und dann irgendwann kam eben Resale Secondhand dazu. Mhm. Und wie gesagt, 2012 das erste Mal, oder beziehungsweise eigentlich dann 2014 mit der Partnerschaft von Trove, die haben das Know-how reingebracht, sind wir da in den USA dann einen Schritt weiter gekommen. Und wir betreiben in Europa immer noch keinen Resale im großen Stil. Das heißt, wir betreiben in Europa keinen Trade-in. Wir haben einen Store in Berlin seit 2024. Der hat eine Second-Hand-Ecke. Das war mega erfolgreich, ähnlich wie bei euch. Testversuch. Und wir werden das jetzt auf alle Stores ausweiten und wir werden auch in den nächsten Jahren mit Trade-in beginnen. Okay. Aber wir sind da definitiv, also auch wenn man hört, was hier auch die Unternehmen links und rechts von mir machen, da sind wir jetzt eher langsam, aber das ist in manchen Dingen auch nicht untypisch für Patagonia. Mhm. Wir gucken uns viele Dinge an, wie wir sie richtig machen können und versuchen es dann halt richtig zu machen mit dem Input aus den USA.
Ja, und am Ende, glaube ich, gibt es trotzdem einfach immer diese große Unterscheidung zwischen Hersteller und Händler. Mareike, Maria, das ist bei euch ganz spannend, weil ihr habt bei Globetrotter beides, sowohl stationär als auch online. Ihr seid hauptsächlich stationär unterwegs. Gibt es gewisse Produktkategorien, wo ihr sagt, die laufen Secondhand am besten? Also sind das Textilien, sind es irgendwie funktionale Dinge wie ein Rucksack? Kann man das irgendwie festmachen?
So gut, ich kann nur für Textil sprechen, weil wir nur Textil anbieten bei uns. Also klar, bei Textil ist es ganz klar Jacken, der Anorak, Dinge, die man auch schnell anprobieren kann. Mhm. Also wie gesagt, wir schauen eben drauf, dass die Sichtbarkeit eben auch in den Stores wirklich neben der Neuware ist, dass man einfach auch Alternativen aufzeigt und einfach auch ja Reuse einfach ganz natürlich mitdenkt. Und von daher ist es ja eigentlich wirklich schon die Jacke, Daunenjacke, die dann einfach auch, ist ja auch immer die Frage, inwieweit ersetzt dann auch das Secondhand-Teil auch wirklich die Neuware, weil nur dann hat man ja auch wirklich einen Impact auf die Zahlen. Und von daher ja, sind das eigentlich so die zwei Artikel, die ganz besonders gut gehen.
Also Jacken auf jeden Fall. Mhm. Das sind wirklich so die Top-Seller. Es sind aber auch die Hosen bei uns tatsächlich, die immer wieder sehr stark drin sind. Das ist so, glaube ich, unsere Hosenkompetenz, die da immer durchschlägt. Okay. Wirklich. Aber da kann man halt auch wirklich gute Schnäppchen immer mal wieder machen. Das ist schon echt stark. Und wir erleben da auch Situationen. Ich habe letztes Jahr auf unserer Freiluft erlebt, da kam ein Kunde, ich weiß gar nicht, wo er die ganzen Hosen her hatte oder was er damit gemacht hat. Mit 6 Hosen kam er da an und brachte sie uns zum Ankauf und sagte, ja, er hat sich eine neue gekauft. Und so eine Situation haben wir häufig auch in den Stores,
okay,
wo wir auch die Gespräche wirklich gezielt nutzen, wenn ein Kunde sagt, ja, ich habe zwar einen Rucksack, aber ich brauche 9. Mhm. Dann sprechen wir ihn auch darauf an und sagen, okay, was machst du denn mit dem alten Rucksack? Bring ihn uns gerne, wir kaufen ihn dir ab. Mhm. Was auch immer ein guter Einstieg ist. Und es sind tatsächlich, was ich eben schon meinte, im Hardwarenbereich, Rucksäcke, Taschen, das sind gern gesehene Artikel, die gerne gebraucht werden und die kaum hängen sie im Store, schon sind sie wieder weg. Da sagen auch die Store-Manager, okay, wenn ich hier Rucksäcke angekauft worden sind, dann freuen die sich schon total. Das sind die zukünftigen Umsätze, weil die einfach so beliebt sind und Lieblingsstücke sind. Das sind so die Top-Produkte, die schnell wieder rausgehen.
Was funktioniert bei euch besser, online oder stationär?
Naja, es ist halt natürlich von der Stärke her, sind die Stores natürlich stärker, weil sie auch breiter aufgestellt sind. Aber online sind wir jetzt seit einem Jahr richtig stark, auch da, dadurch, dass wir es umgeswitcht haben und es in eigenen Händen haben. Das heißt, auch selber bewerten, es alles in unser Setup eingebunden haben. Das war bis dahin nicht, sodass wir auch viel schneller geworden sind, aber auch die Qualität besser sicherstellen können. Und online ist mittlerweile eine wichtige Säule, die ein Viertel ausmacht von gesamten Konstrukt, sind aber noch wachsend.
Okay.
Weil wir da jetzt auch gerade nochmal ausgeweitet haben, nochmal mehr Kategorien ankaufen. Wir hatten es erstmal nur reduziert auf Textil, Rucksäcke und Taschen online. In den Stores kaufen wir deutlich mehr an, weil wir auch möglichst effizient bleiben wollen und auch immer den nachhaltigen Aspekt haben. Ein kleines Messer muss jetzt nicht hin und her geschickt werden. Also da muss man schon gucken, was möchte ich eigentlich wo haben? Oder Hygieneartikel. Man kann ja nicht alles Secondhand nehmen. Oder bei Schuhen ist es auch sehr speziell nochmal. Das werden wir online nie aufnehmen, weil da ist die Retourenquote einfach zu hoch. Das heißt, wir schicken Ware hin und her und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja auch die, also für uns ist wichtig, das ganzheitlich zu denken und so zu denken, dass es halt, dass möglichst diese Wege auch reduziert sind.
Mhm. Jens, du grinst schon ein bisschen in dich rein.
Genau. Hat ich finde es super spannend, was ihr für Erfahrungen macht und welche Kategorien bei euch gut funktionieren. Also im Großen und Ganzen natürlich, also habe ich auch Fleecejacken oder Wanderhosen, die gut funktionieren. Aber was mich total überrascht hat, waren die kurze Hosen. Von den Stückzahlen her verkaufen wir am meisten kurze Hosen. Und was auch noch sehr gut geht, da hat sich jeder bei uns in der Firma so ein bisschen umgeschaut, ist Kletterschuhe. Wir haben auch relativ kurze Liegezeiten bei uns im Lager. Die verkaufen wir auch relativ schnell. Hätten wir im Vorfeld.
Ist das dann die Fetisch-Zielgruppe, oder?
Ich glaube, das sind schlussendlich Kletterschuhe, die Leute gekauft haben im Laden, zweimal in der Halle zum Klettern waren, merken, oh, das ist viel zu eng. Ja. Und die sind teilweise halt noch im sehr guten Zustand. Mhm. Und die gehen dann auch relativ schnell. Und dann habe ich noch Expeditionsschuhe. Also so richtige für einen Mount Everest und so richtig mit hoch, die ursprünglich einen knappen Tausender kosten oder sowas. Die haben auch relativ kurze Liegezeiten bei uns. Und da würden wir halt gerne mehr bekommen, aber da gibt es halt auch nicht so viel am Markt, dass sich das dann so schnell dreht.
Weil wir es jetzt gerade schon kurz davon hatten, wie schaut es denn zielgruppentechnisch aus? Also kann man diese Secondhand-Zielgruppe ganz genau definieren oder ist es einfach ein Teil der Zielgruppe, die eh einfach schon da ist? Gerne auch einfach der Reihe nach in der Runde.
Ja, ich glaube, die Zielgruppe wird breiter. Also natürlich haben wir die Jungen, die einfach sagen, gut, vor dem Hintergrund ist das Vintage, das ist jetzt halt wirklich ein Unikat im Laden. Klar, auch so dieser Stöberfaktor, es ist jetzt halt nicht mehr der modrige Flohmarkt-Secondhand-Laden, sondern es hat einfach, sage ich mal, wirklich im ganz normalen Ladengeschäft eine Ecke, sehr präsent bei der Kasse. Man findet was und es ist immer super spannend, weil wirklich jeder immer gern in dieser Stöberecke dann eigentlich steht und zu schauen, okay, wer gibt da was ab und ja, was für Teile hängen da. Also es hat wirklich immer so, es steht eigentlich immer jemand da und schaut sich die Teile an. Und gut, ich glaube, genau bei den Jüngeren eher der Vintage-Teil. Ich finde jetzt wirklich eine besondere Farbkombination oder irgendwas, was wirklich unique ist. Bis aber auch, klar, Familien oder auch sehr preisbewusste, die dann irgendwo, klar, auch sehen, Mensch, ich bekomme ein qualitativ hochwertiges Teil. Ich meine, Outdoor-Bekleidung ist sehr hochwertig, die wir alle führen. Das ist jetzt wirklich ein Mehrwert für mich und das nehme ich jetzt auch direkt mit. Mhm. Also so, das ist eigentlich schon, ja, von bis und auch die ältere Zielgruppe, die dann vielleicht auch nochmal preisbewusster auch direkt kauft. Mhm. Also wirklich, also so grundlegend, die Zielgruppe wird breiter. So nehmen wir das wahr. Mhm.
Ja, ich glaube, das deckt sich mit dem, was du gesagt hast, weil man kann es gar nicht mehr so richtig greifen. Das verändert sich, glaube ich, auch sehr und hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Auch bedingt durch die wirtschaftliche Situation, dass gar nicht mehr so viele sich das so hochpreisig leisten können. Die gesamte Familie komplett einmal bei Globetrotter ausstatten, ist dann schon auch ein Invest. Und das ist eine gute, sinnvolle Alternative. Aber wir sehen halt auch das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass Leute zu uns kommen, Kunden zu uns kommen, die vorher das halt nicht konnten und sagten, okay, ich habe hier wirklich eine gute Alternative. Ich wollte mir das immer kaufen von der und der Marke. Ich konnte es mir bis jetzt aber einfach schlicht und ergreifend nicht leisten. Und ich musste auf den, Anführungsstrichen, Outdoor-Discount zurückgreifen und kann jetzt wirklich gut an Markenausrüstung rankommen, sodass es nicht greifbar ist. Und in den Stores versuchen wir das auch bewusst als Alternative mit aufzugreifen, wenn wir ein gutes Ausrüstungsstück im Secondhand-Bereich haben, sei es nur eine gute Jacke, einen guten Schlafsack, Zelt oder ich weiß nicht was, dann wissen unsere Mitarbeiter das und können das auch im Beratungsgespräch aufgreifen. Wenn sie merken, okay, die ist die Jacke jetzt zu teuer, komm, wir gehen mal eben rüber und gucken. Wir haben auf jeden Fall 2, 3 Artikel hier, guck dir die doch mal an. Aber wir haben genauso gut die Bummler, in Anführungsstrichen, die so alle 4 Wochen immer mal gucken und schauen, was ist denn wieder neu reingekommen? Habt ihr wieder irgendein schönes kleines Highlight? Das ist ganz spannend, das zu sehen. Und das bringt halt, das ist auch das, was den Mitarbeitern Spaß bringt. Mhm. Dass manchmal auch nochmal so richtig coole Retro-Sachen reinkommen. Wenn wir dann was von Patagonia tatsächlich haben, dann ist immer schon so, wow, das ist Retro.
Patagonia ist aus den 80ern oder 90ern, ja.
Also da sind wirklich so ein paar Liebhaberstücke, die richtig gut sind. Aber eine richtige Zielgruppe kann man, glaube ich, nicht mehr greifen, weil es halt weg ist von diesem Muffigen, sondern es ist teilweise, wird es auch cool, Secondhand zu kaufen und ja, also aber auch für Familien gerade ist es, also ich musste auch nicht für meine Söhne immer unbedingt alles neu kaufen, damit es dann in einem halben Jahr völlig zerrockt wird. Das ist einfach so, wenn ich was Gutes auch gebraucht kaufen kann und das glaube ich, dahin kommen wir immer mehr hin. Und gerade diese Mehrwerte, die ihr ja auch gesagt hattet vorhin, ne, wenn ich es bei uns kaufe, ich habe diese Gewährleistungsrechte. Es ist nicht so wie bei Vinted oder eBay. Wenn die Jacke dann doch nach einem Monat Wasser durchlässt, kann ich hingehen und sagen, hey, das war es jetzt wirklich nicht. Das heißt, ich kann auch darauf vertrauen. Das ist etwas, was wir sehr viel hören in Kundengesprächen, die dann sagen, okay, dann kann ich die ja mit gutem Gewissen kaufen.
Ja. Und wenn man die Perspektive wechselt, nicht auf den Käufer, sondern auf den Verkäufer, dann ist es natürlich auch viel einfacher zu verkaufen als bei eBay oder Vinted, wo ich danach fünfmal hin und her kommunizieren muss, das dann zur Post bringen muss, wenn es einer gekauft hat, wo ich nicht genau weiß, wann es passiert. Da können wir halt auch diesen Service einfach bieten, dass es einfach schnell geht. Ich trage das da ein ins Formular, kriege mein Versandlabel, schicke das ganze Ding weg. Insofern glaube ich, dass wir auf dieser, also unseren Ankaufsseite oder bei den Kunden auf der Verkaufsseite, auch Leute haben, die so erstmalig in diesen Secondhand reingehen und sich diesen ganzen Hassel mit eBay und Co. einfach nicht geben wollen, sondern es einfach bequem haben wollen, die Sachen loswerden wollen, so die Erstverkäufer, die sich da nicht so an dieses ganze Secondhand-Aufwände dran trauen oder dran wagen wollen.
Wie geht es bei euch? Kann ich mir vorstellen, schon auch viele Leute, die einfach mit dem Preispunkt bei Neuwaren hadern oder...
Also ich würde grundsätzlich sagen, dass die Patagonia Secondhand-Zielgruppe sehr jung ist. Also das ist einfach das, was wir feststellen. Wir sind nun mal auch der Hersteller und eben nicht der Händler. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das so ist, wie ihr sagt. Meine Erfahrung jetzt auch, und wann immer wir einen Pop-Up-Store hatten, auch hier in München zum Beispiel, die Zielgruppe ist extrem jung. Also ich würde sagen, so von 15 bis 30 ist da die Zielgruppe. Es gibt immer Ausreißer natürlich. Und was wir natürlich auch merken, ist, dass im Secondhand-Bereich, und da bin ich bei dem Preispunkt bei dir, wir machen ja auch Baby- und Kinderkleidung, wo wir keine Kompromisse eingehen. Das heißt, das Material von einer Kinder-Torrential ist das gleiche wie das Erwachsene. Dementsprechend hoch ist auch der Preis. Das können sich viele nicht leisten. Die Dinge halten aber lange. Teilweise sind die Hosen auch mitwachsend und so weiter. Und das spricht sich rum. Und deshalb ist Secondhand Patagonia, Kinderklamotte, das ist so, wie du sagst, wenn ein Vlies da ist, das fliegt sofort raus. Das ist, also fliegt aus dem Laden raus. Ja. das ist schon was, wo wir merken, das sind wirkliche Topseller. Mhm. Ich würde sagen, wenn man die Patagonia Zielgruppe insgesamt anguckt, als ich vor mehr als 10 Jahren zu Patagonia kam, war Patagonia eine Liebhabermarke, so von Leuten in meinem Alter und älter getragen. Dann irgendwann kamen die dazu, die hinter der Philosophie sehr viel Positives gesehen haben, die waren deutlich jünger. Und dann hat sich unsere gesamte Zielgruppe im Prinzip, also jetzt, wenn du mich nach unserer Zielgruppe fragst, dann sage ich vom Baby, weil wir haben Toddler-Klamotten, bis zum 70, also von mir aus 75, 80-Jährigen, kannst du nicht mehr genau sagen. Und so ist es ein bisschen im Secondhand. Wir haben die Core-Zielgruppe, sind wirklich die Jüngeren, aber es entdecken eben auch aus unterschiedlichsten Gründen immer mehr, also die Zielgruppe wird breiter, das, was du am Anfang auch gesagt hast, die wird breiter.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt mal festhalten, so aus den Kernaussagen. Jule, jetzt komme ich auch mal mit zu dir, weil ich habe gerade eine Beobachtung gemacht, und zwar, niemand hat irgendwo gesagt, ja, und eine Zielgruppe sind die Leute, die bewusst Nachhaltigkeit fördern wollen und bewusst einfach so leben und deswegen nur Secondhand kaufen.
Aber das sind die ich meine, die Jugendlichen,
ja.
Die 15- bis 30-Jährigen, die das genau aus den Gründen, ist das für mich die Patagonia Core Secondhand-Gruppe. Ich habe es vielleicht nicht so explizit und sorry, aber ich wollte es nur mal klarstellen, dass das eigentlich genau die Zielgruppe ist, die bei uns auch Secondhand kaufen will.
Mhm. Weil das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen. Bist du der Meinung, die gibt's überhaupt?
Ja, ich glaube, da müssen wir differenzieren zu allgemein machen wir auch unsere eigene Marktforschung, so was sind Kaufargumente bei uns jetzt, sei es jetzt First oder im Secondhand-Store. Und es gibt da auch ein paar Studien von größeren Online-Händlern zu zum Beispiel Otto, die gesagt haben, ja, 80% der Leute, die bei Secondhand kaufen, machen das aus Umweltbewusstseinsgründen. Das ist mal so die Angabe. Und wenn man dann aber schaut, was davon transferiert sich in tatsächliches Verhalten, haben wir diese ganz klassische Intention-Behavior-Gap. Also so, ich möchte das gerne tun, ich möchte irgendwie umweltbewusst einkaufen und ich schaffe das aber irgendwie nicht so ganz. Aus welchen privaten und persönlichen Gründen auch immer. Und ich glaube, die ist beim Secondhand einfach super gering im Verhältnis zu im klassischen Handel. Weil da weiß ich, quasi komme ich schon mit der These rein, zu sagen, weil ich das Secondhand gekauft habe, ist das umweltfreundlicher und deshalb fühle ich mich besser, das jetzt zu kaufen. Also da ist quasi der Handelsspielraum für eine individuelle Person viel, viel leichter umzusetzen, als wenn ich jetzt Neuware kaufen möchte. Weil das gehört halt so zusammen. Und da fand ich den Punkt, den du, Jens, gemacht hast, auch nochmal ganz interessant. Wer sind denn die Verkäufer und wer sind denn die Käufer? Ich glaube, beide verbindet diese Argumentation der Umweltfreundlichkeit und des Umweltbewusstseins, weil ich kann es ja auch einfach wegtun, also in den Sondermüll bringen. Das könnte ich ja tun. Nein, aber ich gehe einen extra Schritt und gebe es wieder zum Verkauf. Oder ich gehe einen extra Schritt und schaue nach Secondhand-Sachen, was ja aufwendiger sein kann, durch Einzelstücke zum Beispiel. Es gibt nicht immer alle Größen. Ich habe mich vielleicht in die grüne Jacke verliebt, aber uff, die gibt es jetzt nur noch im blauen S. Da irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner zu den Leuten zu finden. Und das ist nach wie vor das erleichterte, umweltbewusste Handeln, glaube ich.
Ja, und wahrscheinlich gibt es da auch da wieder nicht diese klassische Schwarz- und Weiß-Antwort. Und jemand ist Secondhand-Kunde aus nur diesem einen Grund. Sondern es sind wahrscheinlich auch einfach wieder mehrere Gründe, die zusammenspielen.
Und das ist ja auch okay. Also das muss ja nicht zum Selbstzweck sein. Das darf immer das Handlungsargument sein. So wer wäre ich, wenn ich nicht sage, ich möchte, dass die Welt so handelt und so tut. Aber es muss es nicht sein. Und was da, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, diese Verkäufergruppe. Wir hatten tatsächlich, Maria, du warst da auch dabei, wir hatten letztens einen Vortrag von Verwertung. Das ist der Dachverband von allen gemeinnützigen Textilsammlern in Deutschland. Und der hat uns Statistiken gezeigt zum Altkleidermarkt, der den Textil-Secondhand-Markt auch noch groß weiterhin speist. Also alle gemeinnützigen Sammler haben ja auch eigene Secondhand-Stores, so Aktion Hoffnung oder wie sie alle heißen. Und ich glaube, über 70% der Leute, die was weggegeben haben, haben das nicht getan, weil es ihnen irgendwie was kaputt wäre, sondern einfach nur, weil es ihnen nicht mehr passt oder nicht mehr taugt. Also ihnen gefällt es einfach nicht mehr. Und diese zwei Argumente sind ja keine Produktqualitätsargumente. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass da einfach wahnsinnig viel da draußen ist, was nur nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt, was aber noch ein enormes Potenzial für ein zweites Leben hat. Und deshalb ist, glaube ich, auch diese Argumentation von, wenn meine Jacke wirklich komplett abgerockt ist, dann ist die auch vielleicht irgendwann nichts mehr für Secondhand. Aber das sind auch gar nicht die Sachen, die die Breite des Secondhand-Angebots ausmachen. Ja. Und das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant als Punkt mit reinzubringen.
Mhm. Absolut, ja. Deswegen, Jens?
Ja, also das Spannende auch noch bei dieser Zielgruppe ist, ich dachte auch, Secondhand-Zielgruppe haben wir und wir haben irgendwo unsere Neuwaren-Zielgruppe. Aber die Secondhand-Zielgruppe zwischen den Verkäufern und den Käufern hat nur eine ganz kleine Überschneidungsbereich. Das heißt, wer bei uns etwas kauft und wer bei uns etwas verkauft, sind eigentlich zwei unterschiedliche Zielgruppen. Mhm. Letztendlich nur ein geringer Prozentsatz hat da eine Überdeckung drin. Ich dachte, wir sprechen die Secondhand-Leute irgendwie an und die verkaufen und kaufen. Aber das kann ich aus unseren Daten gerade nicht ableiten.
Okay. Ja, also ich glaube, es kommt schon raus. Es gibt auf jeden Fall dieses Potenzial. Die Zielgruppen sind da. Ich würde gerne mal noch ein anderes Thema diskutieren. Jetzt reden wir mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dass diese Angebote überhaupt so existieren. Und es scheint auch relativ leicht, sowas einfach mal aufzubauen. Gefühlt hat jeder, ist es gerade einfach mal aus dem Boden gestampft. Und ich merke schon an den Reaktionen, jetzt haben wir den perfekten Punkt getroffen. Deswegen, erzähl doch mal. Also, wir müssen den Zeitrahmen einhalten, aber erzählt doch mal, was waren denn so eure größten Hürden auf dem Weg dahin, wo wir jetzt heute stehen? Du darfst gerne wieder starten, Maria.
Ich darf direkt das Los des Ersten. Aber gut, ich glaube, Hürden und Herausforderungen, die gibt's immer. Ich glaube, in dem ganzen Prozess, gut, bei uns ist also das Secondhand-Programm, das heißt Noa Moi, das ist bayerisch, man hört, ich bin nicht aus Bayern, was aber so viel heißt für nochmal. Und es ist halt wirklich ein sehr persönliches Programm, was die Familie Konrad einfach direkt ins Leben gerufen hat. Und von daher, also Hürden und Herausforderungen, ich glaube, wir lernen alle und es motiviert auch alle, da immer auch Lösungen pragmatisch zu finden. Also das ist immer, es ist ein komplett analoger Prozess, also vom Etikett und Preisschild, was per Hand geschrieben ist, von der Preisabsprache mit dem Kunden. Also es gibt eigentlich, jeden im Unternehmen hat schon irgendeinen Berührungspunkt gehabt mit dem Programm und hat da irgendwo auch mitgewirkt. Und ich glaube deswegen auch im Kontext gut Hürden, Herausforderungen. Ja, es ist natürlich dadurch, dass es überall menschelt und wir einfach sehr viele Personen haben, die da mitwirken, ist es einfach schon klar ein gewisser Zeitaufwand, wenn natürlich auch während der Ladenöffnungszeiten zur Hauptzeit natürlich jemand mit einem Kleiderberg mit 15 Kleidern kommt und sagt, so, bitte, die würde ich gerne abgeben. Euch fällt damit was ein. Aber das ist dann halt immer auch eine Aufforderung, irgendwie auch ins Gespräch zu kommen und auch zu sagen, ja, komm, füll mal mit aus, gehen wir das irgendwo durch. Und man antizipiert irgendwo irgendwie am Prozess auch. Und ich finde immer das Wort sehr schön, weil das ist ja auch so die Wertschätzung, weil der Wert ja geschätzt wird. Einerseits vom Verkäufer, der natürlich immer erstmal sagt so, ja, was kann man denn dafür verlangen? Schaut's euch mal an. Und so entsteht ja aber schon auch ein Dialog. Aber ja, als Hürde, es ist natürlich schon
auch zeit- und ressourcenaufwendig, aber auch immer eine Chance, finde ich, ja, da aus dem ganzen Prozess eigentlich auch viel mitzunehmen.
Man kann sagen, klingt erstmal nach einem extrem großen operativen Aufwand, wenn so auch Absprachen dann direkt mit dem Kunden, also jetzt vor allem wahrscheinlich, weil es bei euch eben stationär abläuft, also stelle ich mir super aufwendig vor, wenn da jemand mit 15 Artikeln kommt und sagt, so, jetzt hier Stift raus, jetzt gehen wir das mal durch. Und dann fangen die ja manchmal vielleicht auch noch an, die halbe Geschichte zu erzählen, wo die damit überall waren. Also allein das stelle ich mir schon ultra aufwendig vor.
Ja, also so ist Teil des Prozesses. Also manche Geschichten, es entsteht ja auch immer in Dialog draus. Mhm. Aber ja, ich glaube, es ist irgendwo auch so die Motivation, es als Chance zu sehen und irgendwo das auch als Teil vom Gesamtprozess. Also deswegen, ja, Hürden ja, aber die Chance und die Motivation ist größer. Mhm.
Mareike, du hast auch gerade sehr schwer geatmet bei dem Thema.
Ja, es gibt halt kein System dafür, dass das vorgesehen hat, dass wir im Handel stehen und Sachen ankaufen, bewerten und dann verkaufen. Also musste das manuell, es ist ein Teil noch manuell und im Umbruch. Und das wirklich einzuführen, aber auch zu überzeugen in IT-Bereichen, dass es so etwas jetzt geben muss, das ist eine große Hürde, gerade die Systeme dahinter, dass es automatisiert sein muss, aber ein Teil ist, ist halt eine Manpower, die dahinter steht, weil es keine KI lösen kann, wie jetzt, ist die Jacke neu, ist sie nicht neu, ist es aber auch vielleicht ein Fake-Produkt, ne? Das ist auch etwas, worüber wir immer wieder stolpern, das ist so, da haben wir ja als Händler auch eine Verantwortung, dass wir nicht plötzlich eine gefälschte Patagonia-Jacke bei uns im Online-Sortiment haben oder Fjell Reven oder Arc'teryx. Das ist einfach etwas, wir lernen täglich neu, aber auch genauso, wie sieht die rechtliche Lage aus. Erstmal mussten wir auch klären, dürfen wir überhaupt von Marken, die wir führen, gebrauchte Artikel verkaufen? Was sagen die denn dann dazu? Mhm. Das sind so Sachen, wo wir uns voranpassen müssen. Und wenn wir die Gewährleistung übernehmen, wir kaufen den Artikel ja erstmal an. Dann, wenn wir ihn verkaufen, übernehmen wir die Gewährleistungsrechte. Das ist halt auch schwierig. Gerade bei Schuhen ist es schwierig, ne? Wenn sich dann, also das sind so Sachen, die muss man alle abwägen. Und es ist halt ganz viel Pionierarbeit. Und keiner kann einem sagen, wie es funktioniert, weil jeder hat irgendwie so seinen eigenen Prozess entwickelt. Und so ist es bei uns in den Stores auch gewachsen, weil es auch in der Corona-Zeit passiert ist, zwischen 2 oder 3 Lockdowns hat angefangen, jeder Store sich selber so sein einfachstes Handling zu überlegen, wie sie damit umgehen können. Weil wir es einfach auch noch nicht wussten, wie man es sinnvoll zentralisiert macht. Und das sind so Sachen, dass man einfach sinnvolle, möglichst effiziente Prozesse aufsetzt. Weil diese Artikel müssen einfach bewertet werden. Und das braucht Zeit. Das geht nicht in 2 Minuten, sondern das brauche ich, wenn so ein Kunde kommt, und die kommen häufig, also zu uns, die freuen sich dann total, sind manchmal dann schon 1 Stunde gefahren mit dem Auto und gehen davon aus, dass sie sofort, aber auch wirklich an dem Tag und in der Stunde das Angebot bekommen. Das können wir aber nicht immer gewährleisten. Und das ist halt so ein schmaler Grat, weil theoretisch müssten wir da natürlich jemanden sitzen haben im Store, der von morgens bis abends eigentlich bereitsteht. Das ist aber nicht möglich, weil es ja auch nicht kalkulierbar ist, wann kommt jetzt ein Kunde zu uns mit etwas oder nicht. Sie können grundsätzlich immer kommen. Und das sind so die Herausforderungen. Und online ist es nochmal was anderes, dass es alles einigermaßen gut fotografiert ist, aber möglichst effizient ist, dass wir die Retourenquoten gering halten, dass wir aber auch möglichst klar kommunizieren, dass das, was wir bekommen, auch unseren Ansprüchen entspricht und wir möglichst geringe Ablehnungsquoten haben. Ja, aber man lernt wirklich laufend dazu. Und je mehr es bekannt wird, umso mehr finden ja auch diejenigen Nischen, die sie finden wollen. Wenn wir plötzlich 6 oder 7 T-Shirts von einer Marke in einer Größe haben, dann kann das nicht normales Secondhand sein.
Ja, absolut.
Das ist halt so ein schmaler Grat, auf den wir uns bewegen, der sehr herausfordernd ist und wo wir auch die Mitarbeiter schulen müssen.
Ja, ich glaube, da ist noch viel mehr hinten dran, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hat. Micky, würde dich da mal kurz überspringen und einmal direkt zu dir gehen, Jens. Einfach, weil jetzt dann die reine Online-Komponente wahrscheinlich die Sichtweise mit dazukommt.
Ja, ja. Ich habe eigentlich immer gedacht, die Stationären, die haben es gut, die haben das Produkt in der Hand, die haben da einfache Sachen rein und raus. Aber wenn ich das so euch höre, dann bleibe ich doch lieber im Online-Geschäft. Obwohl das dort auch, wie du es ja auch schon angedeutet hast, schwierig im Hintergrund ist. Es gibt halt zu wenig Startups, zu wenig junge Unternehmen oder auch etablierte Unternehmen, die einfach diese Prozesse im Secondhand-Markt gut abbilden und die Daten im Hintergrund so aufbereiten, wie wir das einfach brauchen. Wenn man sich die Systeme anguckt für die ganze Online-Welt, dann ist sie halt darauf ausgelegt, dass ich von einem Artikel eine Stückzahl, ich sage jetzt mal von 1000, Artikeln habe. Unser Lager ist darauf ausgelegt, einen Artikel zu bekommen, den tausendfach einzulagern, und daraufhin sind die Prozesse aufgebaut, darauf sind die Datenmodelle aufgebaut, darauf ist eigentlich alles aufgebaut. Und bei uns ist es halt andersrum. Wir kriegen halt 1000 Artikel und jeder Artikel ist aber nur einmal verfügbar. Das erfordert andere Datenhaltung, das erfordert andere Prozesse in der IT. Da gibt es keine richtigen Lösungen dafür. Das erfordert andere Prozesse in der Logistik, die das da entgegennimmt. Deswegen war es für uns halt klar, dass wir solche Sachen zum Start auch nicht in-house holen können, weil die Aussage so überspitzt war, kannst du gerne machen, ein Secondhand-Geschäft, aber unsere Logistik muss laufen und unsere IT darf nicht gestört werden. Und damit war so klar, die zwei so Eckpunkte, wo ich sage, okay, gut, da kann man schon mal nicht eingreifen, da muss man uns irgendwas anderes suchen. Und ja, es gibt junge Firmen, die das inzwischen lösen, aber es sind auch nur 2, 3 am Markt. Und da braucht es ja noch viel mehr Innovationen und viel mehr Ideen und Ansatzpunkte, um das voranzubringen. Und auch das, was du ja gesagt hast, man muss jeden Artikel manuell einmal in die Hand nehmen, angucken, vorne, hinten, oben, unten, gucken, ob das alles passt. Und da gibt es auch noch keine, man träumt immer von einer KI-gesteuerten Lösung, die das so zack aus dem Ärmel rausschüttelt. Wir haben das mal versucht gehabt, die Sachen zu fotografieren und in eine KI reinzuschubsen. Naja, wenn ich eine schwarze Wanderhose habe, dann erkennt die halt auch nichts mehr auf einer schwarzen Wanderhose und kann da auch nicht mehr sagen, was das ursprünglich war. Und wenn dann ein Schatten drauf fällt, weil da gerade eine Kamera umgeschickt ist, dann sagt die, da ist ein riesen Fleck drauf und in Wirklichkeit war es halt nur der Schatten von der Kamera oder von demjenigen, der das gehalten hat. Also es hört sich immer so an, KI kann da alles lösen, aber noch haben wir da die Lösung nicht gefunden oder noch ist kein Unternehmen auf uns zugekommen und hat gesagt, ich habe hier was Funktionierendes. Insofern manuelle Handarbeit. IT-Systeme irgendwie anders aufbauen, anders auslagern. Die sind alle auch relativ schnell gewachsen. Die sind noch nicht so stabil, noch nicht so etabliert wie die großen Sachen. Und dann ist immer mein Lieblingsthema noch so, an das man gar nicht denkt, Stichwort Buchhaltung. Jetzt haben wir auf einmal, genau, jetzt haben wir auf einmal Rechnungen mit Privatpersonen. Also unser Unternehmen ist darauf trainiert, Rechnungen mit Geschäftskunden zu haben, B2B-Rechnungen, und auf einmal kommen jetzt Rechnungen mit Privatpersonen rein. Ja, wie läuft denn das da mit der Steuer ab? Jetzt muss man ein ganz anderes Steuermodell hier einführen. Spätestens dann machen nicht unbedingt die Grätsche, aber dann kommt schon wieder so eine Hürde auf einen zu, so eine Fragestellung auf einen zu, wie wickelt man das Ganze ab? Und das sind alles so Sachen, die man halt im Tagesgeschäft irgendwo mit lösen muss, mitentwickeln muss, seinen Weg finden muss. Die Teams motiviert halten, das einen unterstützen, für die ist das alles Add-on-Aufgabe. Jeder ist begeistert vom Secondhand und findet es cool, aber jeder sagt, oh, jetzt muss ich gerade das und das machen, jetzt kann ich nicht auch noch mich um eine Buchhaltungslösung für deine Fragestellung kümmern. Das sind so die Hürden, wo man so zwischen...
Ein paar wenige.
Ja, genau. Manchmal ist es wie so ein Hürdenlauf.
Ja. Mir gibt es aus der Herstellerperspektive noch was hinzuzufügen oder wurde das meiste genannt?
Also ich kann bei ganz viel, jetzt vor allem auch, was der Jens gesagt hat, nur nicken. Weil das sind genau die Probleme, auf die wir auch gestoßen sind. Ich fokussiere mich jetzt auf Europa. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen in Europa. Aber wir haben eben das Trade-in bisher noch nicht auf die Straße gebracht, weil wir haben keine IT, die das vorsieht. Wir haben kein Prozessmanagement, das das vorstellt. Dann kommt dazu, dass die Familie Schoinar, unsere Gründer, die tun sich schwer, so wichtige Prozesse außer Haus zu geben. Wir haben in den USA den Partner Trove, mit dem könnten wir auch hier in Europa arbeiten. Würden wir aber wichtige Prozesse und Dinge aus der Hand geben? Wollen wir das? Wir konnten uns bisher noch nicht dazu durchringen. Also ganz viel. Und dann kommt so banale Dinge dazu, wie ich habe eine Jacke in Schwarz und dann habe ich die auch nochmal in Pink. Die haben ja aber unterschiedliche Preise und so weiter. Also das sind wirklich super komplexe Themen. Und wir sind dran, aber wir haben bisher immer noch nicht die Lösung gefunden. Mhm. Und was dann noch jetzt, glaube ich, für uns zutrifft oder was die größte Begrenzung bisher in Europa war, das ist einfach die Verfügbarkeit an Produkten, weil wir keinen Trade-in gemacht haben. All unsere Produkte, die wir in Europa Secondhand verkaufen, sind im Prinzip Retouren oder abgegebene Produkte von Endkonsumern, die gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer, ich will die Jacke nicht mehr. Dann werden die bei uns aufbereitet, die werden gewaschen, die werden hübsch gemacht, also das sind dann auch wirklich teilweise Kunstwerke, wenn in so eine Downjacke, da hast du so verschiedene Panel und da kommt dann zum Beispiel in eine schwarze Jacke ein pinker Panel rein oder ein gelber Panel. Und dann sind das Unikate und deshalb erzielen die teilweise auch im Secondhand dann Preise, die eigentlich nicht weit oder sogar die annähernd am normalen Preis dran sind, weil das wirklich teilweise Kunstwerke sind. Aber da ist halt einfach der begrenzende Faktor, die Verfügbarkeit von Produkten. Und das ist auch ein Learning aus den USA, aus der Anfangszeit, ohne Trade-in. Du gehst online, hast 2 Wochen, verkaufst du und dann hast du keinen Stock mehr, dann musst du da offline gehen. Und das sind Dinge, die wir jetzt natürlich, wenn wir das in Europa launchen, vermeiden wollen.
Preise sind ein gutes Stichwort. Mareike, wie läuft das bei euch ab mit der Preisfindung?
Google.
Also auch sehr manuell?
Nein, also es ist unter anderem Google. Aber es ist natürlich ganz klar die Expertise unserer Mitarbeiter. Das ist halt echt, das ist das starke Know-how und das ist auch unser Mehrwert, seitdem wir das in unser eigenes Team auch online geholt haben. Wir schulen die extrem auf die Produkte, sodass sie die Materialien, die Zusammensetzung erkennen können. Und dann sehen wir aber auch einen Mitarbeiter, der seit 15 Jahren für Globetrotter arbeitet oder seit 20 Jahren, der sagt, aha, das ist die und die Jacke, die hat mal so und so viel gekostet, sieht aus wie neu. Dann haben wir haben denen eine Liste zur Verfügung gestellt, die automatisch rechnet nach dem Sterneprinzip. 5 Sterne ist tipptopp in Ordnung und dann runtergestuft. Dann gibt man den Neupreis ein und dann spuckt es das einem aus, wenn wir eine gewisse Marge haben wollen, um die Kosten zu decken. Das ist das, was wir unterstützend haben. Okay. Und dann machen wir auf der Basis auch einen Ankaufspreis und bieten den an und sehen halt, okay, wir werden die Jacke für den Preis verkaufen. Das und das können wir dir geben, damit wir unsere Kosten decken und das hier für dich abwickeln können, den Verkauf. Und wenn wir neue Mitarbeiter haben im Online-Shop, mussten wir das Team neu aufbauen, weil die natürlich nicht im Store sind. Die sitzen im Blutdingslust in unserem zentralen Lager. Die haben wir einmal wirklich in Store geschickt zum Schulen, dass die in die Produkte reinkommen. Und die nutzt aber tatsächlich auch ganz viel Google, um zu gucken, was ist das für ein Artikel, wie teuer ist der aktuelle Neupreis, um das dann da zu bewerten.
Wie unterscheidet sich das bei Backside Reuse?
Ja, ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass ihr den Preis dann festlegt, wenn ihr die Ware vor euch liegen habt und ihr das seht. Und wir wollen ja unseren Verkäufern möglichst früh sagen, was wir dafür bezahlen und versuchen diesen Preis zu halten. Das heißt, bei uns siehst du ja auf der Webseite, kannst du es ja eingeben und dann siehst du, für dieses Teil zahlen wir, keine Ahnung, 10 Euro oder 20 Euro. Und da kennen wir dann natürlich relativ wenig oder haben relativ wenig Informationen über das Produkt. Und das ist natürlich oftmals auch ein Guess, den wir da machen. Manchmal ist es besser für den Verkäufer, manchmal ist es besser für uns. Aber das sind so Sachen, wo wir halt einfach gesagt haben, da müssen wir pragmatisch reinstarten, da müssen wir einfach anfangen, da müssen wir Erfahrung sammeln und dann von diesem Punkt aus uns Schritt für Schritt weiterarbeiten. Mhm. Und ja, wir versuchen den Preis quasi auf den wenig Informationen, die wir haben, so früh wie möglich zu definieren, damit ein Verkäufer einfach weiß, was er bekommt. Und dann ist es so, entweder entspricht das Produkt der Qualitätsstufe, das wir es annehmen, dann zahlen wir den Preis aus, oder es entspricht nicht der Qualitätsstufe, dann müssen wir es halt ablehnen an dieser Stelle. Also wenn irgendwelche Löcher drin sind oder Defekte drin sind, dann lehnen wir das an der Stelle ab und dann kriegt er natürlich den Preis auch nicht ausgezahlt.
Mhm. Ja. Maria, habt ihr Vergleichswerte, wenn jetzt jemand bei euch in den Store kommt und da in der Secondhand-Ecke stöbert und dann auch nochmal irgendwie mit einem Neuteil zur Kasse kommt, habt ihr da ungefähr einen Vergleich, wie hoch ist quasi der Einkaufswert Secondhand versus Einkaufswert Neuware oder ist das schwer zu beziffern?
Also bei uns, ähnlich wie bei Mareike, ist das ja wirklich, die Preisfindung ist ja voll, also ist komplett mit dem Verkäufer, die einfach auch schon sehr lange dabei sind und es ist einfach dadurch auch noch sehr persönlich. Und den letzten Preis gibt ja bei uns der Verkäufer an. Mhm. Ich meine, ist halt die Frage, klar, wie lange bleibt dann die Ware irgendwie vor Ort? Aber dadurch ist es, also klar, ich meine, manchmal ist es dann wirklich auch nochmal ein Schnäppchen, wo man wirklich sagt, okay, der Verkäufer sagt, ich möchte es jetzt einfach auch loswerden. Ja. Und dadurch ist bei uns die Range vielleicht nochmal eine größere als mit den ganz klaren Kategorien, weil es halt wirklich ein subjektiver Bewertungsprozess ist im Gespräch, Kunde und wirklich dann auch unser geschultes Personal. Ich meine, meistens wird dann schon auch der Preis von dem geschulten Personal dann schon auch genommen, weil die ist einfach, also wirklich super, wie du es auch beschrieben hast. Die schauen das an und können das einordnen und die wissen ja auch, okay, mit der Ware, die jetzt auch schon da ist oder auch so kam, sind da viele einfach schon jetzt von der Erfahrung so weit, dass ich jetzt ehrlich gesagt da jetzt gar nicht mit ganz konkreten Zahlen kommen kann.
Ja, alles gut. Hat jemand aus der Runde konkrete Zahlen, so der Vergleich Neukaufswarenwert oder Warenkorbwert versus Secondhand? Okay, dann auch nicht schlimm. Lass uns mal einen kleinen Themenswitch machen, weg von den wirklich operativen Themen vom Secondhand-Angebot hin zu dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und dann, Julia, können wir auch dich wieder ein Stück mehr mit einbinden. Es gibt da durchaus wirklich verschiedene Motive oder Treiber zu sagen, ich starte jetzt sowas. Also es kann ja auch erstmal ein wirtschaftlicher Grund sein. Ich glaube, am Anfang kam raus, wie viel Potenzial da drin liegt und wie groß dieser Markt überhaupt auch ist. Es gibt aber natürlich auch den reinen CSR-Antrieb. Magst du da vielleicht einfach ein paar Sätze dazu sagen, Was hat da Bergzeit für einen Approach?
Ich glaube, was wichtig ist, wir haben uns dem Thema von zwei Seiten genähert und das ist, glaube ich, auch nach wie vor ein guter Ansatz gewesen. Weil einerseits haben wir gesagt, okay, wir möchten unseren Hebel in der Kreislaufwirtschaft als Händler nutzen, nämlich das, was wir können, mit Marken und mit Kundschaft verbinden und verkaufen. Da ist Secondhand einfach das naheliegendste von allen Kreislaufwirtschaftselementen. Es gibt natürlich noch mehr. Und da relativ opportunistisch gesagt, dann starten wir doch mal damit aus dieser CSR-Brille. Es war aber von Anfang an die Grundanforderung, dass das als Geschäftsmodell gedacht wird. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Kombi, weil nur wenn es ein sich selbst tragendes Geschäftsmodell ist, nicht in vielleicht den klassischen Kennzahlen, es darf auch noch weitere Kennzahlen haben und weitere Faktoren wie beispielsweise Kundenbindung mit einfließen lassen, aber nur dann hat es auch die Daseinsberechtigung und hat es auch den Impact und hat es auch eine Skalierbarkeit. Und diese zwei Anforderungen übereinander gelegt, kam jetzt im Endeffekt Reuse raus, würde ich mal sagen. Ist vielleicht auch noch nicht perfekt und wir wissen auch, gerade so von meiner Seite aus stichel ich natürlich auch immer ein bisschen und sage so, hey, und was ist mit den anderen R's? So, es gibt ja noch Repair, so, es gibt auch noch Refurbish, so, warum nehmen wir nicht auch mal kaputte Sachen und machen damit wieder was draus? Also klar, das ist, glaube ich, auch vielleicht meine Aufgabe an der Stelle, das zu tun. Aber irgendwann werden die sich vielleicht in dieses Konstrukt auch einbinden können, weil wir jetzt halt so eine Basis geschaffen haben von, wir wissen jetzt, wie Sachen wieder zu uns kommen und wir wissen wieder, wie sie rausgehen. Okay, jetzt müssen wir nur noch kleine Prozessschritte zwischendrin mal hinzufügen. Vielleicht noch einen Repair-Prozess, wie das bei euch in den Filialen ja teilweise auch schon ist, oder vielleicht einen Waschprozess oder irgendwelche anderen Sachen, um die wieder aufzuwerten, dass eben immer mehr Materialien weiter in den Kreislauf laufen können, weil das ist ja das idealistische Ziel dahinter, eben unsere Ressourcenkrise zu lösen, die ja manche sagen viel schlimmer ist als unsere Klimakrise, weil wir halt einfach running out of resources sind so langsam. Und das finde ich daran so charmant, dass es irgendwie zwei Welten übereinander bringt.
Hast du das Gefühl, für die Bergzeitkundschaft ist es auch ein Kaufargument, also Nachhaltigkeit als USP?
Bei uns jetzt als Händler?
Mhm. Generell, also unabhängig von Reuse?
Ja und nein. Also im klassischen Handel, Say-Do-Gap, das, was ich vorhin eingangs erwähnt habe, dieses ich möchte nachhaltig handeln und konsumieren versus ich tue das auch, wenn nämlich zum Beispiel andere Faktoren in meinem Kaufentscheidungsprozess wie Preis oder sowas nicht stimmen, die ist viel größer im First-Hand-Geschäft als im Second-Hand-Geschäft. Ich glaube, es ist den Leuten durchaus bewusst, dass wir was tun, weil auch diese Authentizität bei uns allen im Bergsport so krass gegeben ist. Also eine Endkonsument, eine Endkonsumentin, die zu uns kommt, hat ein ganz anderes Werteverständnis und Werteset teilweise als für jetzt klassische Fashionhandel oder ähnliches. Weil diese Person geht gerne raus. Die weiß, es lohnt sich, draußen zu schonen und zu schützen. Die weiß, was passiert, wenn ich das nicht tue. Die war vielleicht selber schon am anschwindenden Gletscher. Also dieses Kundschafts-Mindset, sage ich jetzt mal, ist schon mal ein anderes als jetzt im klassischen Fashion-Bereich. Das heißt, ich glaube, da ist das Bewusstsein geschärfter und deshalb müssen wir das Angebot und die Transparenz auch schaffen und geben und wollen das auch, weil wir ja da auch unseren Beitrag leisten möchten.
Mick, mal in die Patagonia-Richtung gefragt. Ich finde, ihr schafft es tatsächlich sehr, sehr gut, zumindest nach außen hin, diesen Spagat zu verkörpern zwischen wirklich glaubhaft Nachhaltigkeitsinitiativen starten, aber trotzdem nicht vernachlässigen, weil am Ende sind wir halt ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen. Wie einfach ist es aber in der Praxis, es immer umzusetzen? Also wie oft wirst du in deinem Arbeitsalltag damit konfrontiert, dass du eigentlich sagst, naja, okay, mein unternehmerisches Denken sagt jetzt eigentlich A, aber Unternehmensphilosophie, Werte würden jetzt eigentlich B sagen. Und wie kriegt man die dann übereinander?
Also Patagonia ist immer eine Gratwanderung. Das habe ich an meinem ersten Tag schon festgestellt. Das ist eine Gratwanderung. Ich möchte aber eigentlich ein bisschen weiter vorne noch mal kurz einsetzen, weil wir bei Patagonia, wir sprechen nicht von nachhaltig, weil das, was wir machen, ist alles andere als nachhaltig. Wir verkaufen Klamotten, die neu produziert werden und die einen Impact haben. Das habe ich schon gesagt, sondern wir sprechen von Verantwortlichkeit. Wir wollen verantwortlich handeln und mittlerweile seit dreieinhalb Jahren haben wir eine neue Chefin, die Erde, und die ist keine einfache Chefin. Und insofern ist es natürlich jetzt noch viel mehr, als es davor schon der Fall war, dass wir versuchen, diesem Verantwortungsbewusstsein auch Rechnung zu tragen mit den Punkten, die ich gerade vorhin schon genannt habe. Mhm. Mit reparabel, mit langlebig und auch mit Secondhand. Und das ist so mal der Ausgangspunkt für uns. Und dann ist es so, dass wir, bevor wir der Erde geschenkt wurden, waren wir ein Familienunternehmen. Und die Familie Chouinard hat ganz klar gesagt, unser Warnware, unser Reparaturservice, das ist kein Wirtschaftsfaktor von uns. sondern das ist ein Tool, um unseren Impact zu reduzieren. Und unsere, also alles, was wir im Moment in Europa machen, das ist nicht wirtschaftlich. Die Reparaturen, die sind umsonst, die wir anbieten. Selbst die Shipment Costs zu unseren Repair-Centern und so weiter übernehmen wir. Also wir haben die Luxussituation als ehemaliges Familienunternehmen und wie auch immer man unsere Chefin nun bezeichnen will. Also dieser Bereich muss keinen Gewinn erzielen. Das wird sich natürlich in dem Fall ändern, wo wir jetzt wirklich auch mit Trade-in und so weiter arbeiten. Also das ist so das Learning aus den USA, das wir jetzt nach Europa mitnehmen, dass wir hier zumindest kostendeckend verfahren wollen. Also das ist ganz klar das Ziel. Aber es ist, wie ich anfangs gesagt habe, es ist eine Gratwanderung. Wir gehören ja der Erde mittlerweile so. Und wir spenden alle unsere Gewinne praktisch der Erde oder beziehungsweise gemeinnützigen Organisationen, um damit Gutes tun zu wollen. Und natürlich sagen wir, wir wollen möglichst viel Gewinn machen, damit wir möglichst viel spenden können. Was heißt jetzt möglichst viel? Ja. Gibt's dafür eine sinnvolle Grenze oder gibt's dafür auch Strategien, dass der wirtschaftliche Aspekt halt nicht überwiegt? Also das sind schon ganz ehrlich schwerwiegende Fragen, die wir uns immer wieder stellen, auch öfter als man vielleicht denkt. Und was mich eigentlich diesbezüglich relativ entspannt gemacht hat, das war eine Aussage von unserem CEO, von Ryan Gellert, der, glaube ich, vor ein paar Monaten, Ryan vielleicht als Hintergrund, Ryan war, als ich bei Patagonia angefangen habe, er ist Amerikaner, aber er war damals unser GM für Europa. Und er ist dann nach 5 Jahren, ist er in die USA gegangen und ist seitdem CEO von Patagonia Global. Und er hat irgendwie vor einem halben Jahr in einem Interview mal gesagt, da ging es auch um Resale und Secondhand und so weiter. Und da wurde er so ein bisschen provokativ gefragt, ja, aber bringt das Patagonia nicht in Schieflage, wenn irgendwann der Anteil von Secondhand immer größer wird? Dann hat er gesagt, wenn wir irgendwann nur noch Secondhand verkaufen, dann ist das ein Problem, dem ich mich gerne stelle. Und das ist irgendwo so das Thema, okay, also wir unterliegen halt in ganz vielen Dingen nicht diesen Zwängen, wie jetzt, du hast gerade vorhin gesagt, wie halt irgendwie Aktienunternehmen oder Private ja. Equity. Wir haben da, glaube ich, unser einziger Zwang ist, wir wollen möglichst viel spenden können.
So. Ja, macht Sinn. Du hast aber gerade, finde ich, trotzdem einen wichtigen Punkt genannt, nämlich, jetzt kann man sich fragen, was ist möglichst viel? Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir in dem Berufsalltag immer wieder mal konfrontiert werden mit, wir brauchen irgendeine verlässliche Zahl, auf die wir uns verlassen können, damit wir argumentieren können und so weiter. Mareike, mal eine Frage auch in deine Richtung. Habt ihr Zahlen? Und wenn nein, was ist dein Gefühl? Kann man mit so einer Secondhand-Plattform oder auch mit so einem Geschäft, egal ob jetzt stationär oder online, wirklich zur Reduktion vom CO2-Fußabdruck Globetrotter global gesehen beitragen?
Wir haben das mal mit MyClimate durchrechnen lassen, nämlich vor 2-3 Jahren. Ich habe selber mit Fabian nochmal gesprochen, mit unserem CSM-Manager. Der sagte, ja, wir haben das mal durchgerechnet, aber ob das jetzt alles Hand und Fuß hat, kann man nicht sagen, weil man kann natürlich diese ganzen Ketten, die dahinter hängen, nicht sagen. Aber ja. So damals hatten wir das wirklich, wenn man eine Regenjacke nimmt, die hat 9 Kilogramm Emissionen, CO2-Emissionen, wenn sie neu gekauft ist und geht mit 2 Kilogramm, wenn es eine Secondhand-Regenjacke ist, schlägt sie rein mit der CO2-Emission.
Schon drastisch weniger.
Das ist schon weniger, ne? Und je mehr es natürlich in den Hartwarenbereich geht oder gerade bei Schuhen, ich meine, so eine Jacke ist natürlich ist eine Jacke Sondermüll, aber Schuhe sind halt wirklich einfach, das ist Amok. Also das ist so... Schuhe sind ja auch noch immer das Problem in der Entsorgung. Ne? Also Textilien kann man ja noch bis zu einem gewissen Punkt trennen oder irgendwie, na, da gibt's ja schon viele Lösungen, wie ich aus Textilien neue Fasern herstellen kann oder irgendwelche Dämmmaterialien und Co. Aber Schuhe durch diesen Mix an Materialien, dann sollen sie auch noch langlebig sein. Daraus wieder ein neues Produkt zu machen oder die wirklich gut zu rezyklieren, ist halt quasi unmöglich. Aber es ist halt alles noch nicht so richtig valide bemessbar.
Mhm. Ja, okay.
Aber ich glaube, um das noch zu ergänzen, das, was du auch eben gesagt hattest, Jule, das ist so, es ist noch so unbekannt. Das ist das, was wir ganz viel auch hören oder was ihr auch beide meint, es sind die Kunden, die ankaufen, die uns die Sachen verkaufen, sind andere als die, die die Ware dann wiederum kaufen. Und das ist das, was wir auch viel erleben und erfahren, dass es halt Kunden sind, die sagen, ach so, ich kann meine gebrauchten Sachen auch verkaufen. Weil es ist unglaublich viel Ware in den Kleiderschränken, in den Kellern, aber auch von Haushaltsauflösungen, von älteren Leuten, die das einfach nicht mehr nutzen, die man wieder zurückbringen kann. Und das ist so ganz viel, ach so, das kauft ihr auch an, das ist ja toll. Oder wir haben häufiger Kunden, die dort stehen und sagen, ja, ich mache die Reise, wir machen jetzt einmal diese Reise. Aber das machen wir wirklich nur einmal, das wissen die. Und dann sagen wir, ja, okay, ihr könnt es nach der Reise uns bringen. Wir kaufen es euch wieder ab. Also so verkümmert es nicht irgendwo. Und wir haben ja trotzdem teilweise wirklich noch diese Luxus-Wegwerfgesellschaft, die sich das leider für einmal kaufen und dann landet es im Müll. Das muss man sich auch nicht schönreden. Das sind Sachen, die passieren. Oder die Schuhe landen für 2 Jahre, kommen sie in den Keller, dann brauche ich nicht mehr. Dann kommen sie in den Container und im Müll. Und so haben wir ein gutes Gegenkonstrukt, was wir langsam dagegen halten.
Ja, voll. Maria ist vorhin schon mal durchgeklungen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht das ganz große Problem, überhaupt Ware zu bekommen. Gibt es trotzdem Überlegungen, vielleicht auch mit den Herstellern direkt zu arbeiten und zu sagen, wir nehmen eure Rückläufer an oder Retouren und so weiter, also Herstellerkooperationen?
Also das Normalprogramm ist ja ursprünglich gelebt wirklich von unseren Kunden, dass wir die Ware auch wirklich verkaufen. Und das eben auch ganz besonders eben gerade in der Wir denken um Woche, weil wir ja gerade als Gegenaktion einfach zur Black Week auch zeigen möchten, okay, wir wollen da auch wirklich umdenken. Und Julia hat es vorhin auch gesagt, ich meine, es gehören ja auch andere Rs noch mit dazu. Und umdenken heißt ja auch Richtung Zukunftsfähigkeit. Warum machen wir das überhaupt? Sozusagen reparieren, pflegen, das sind ja die Dinge, die vorneweg eigentlich passieren. Und einfach das Produkt möglichst lange im Kreislauf zu halten und eigentlich möglichst lange zu tragen. Das ist das nachhaltigste Produkt. Also das wissen wir ja alle. Aber zurück zu deiner Frage. Wir öffnen jetzt eben am Samstag unseren Pop-Up-Store, also direkt in Garmisch, wo wir halt einfach noch mehr Sichtbarkeit schaffen wollen und halt wirklich auch einladen wollen, sage ich mal, Kreislaufwirtschaft wirklich sehr praxisnah wirklich zu erleben. Und da ist halt Secondhand einfach ein Door-Opener. Ihr habt es vorhin auch schon gesagt, dass man einfach sagen kann, hey, ich kann es mir jetzt ja auch wirklich mal gebraucht kaufen. Und im Zuge dessen ist halt die Ware, die vom Kunden kommt, ist halt jetzt nicht 100% planbar. Ja. Deswegen haben wir uns auch überlegt, okay, für den Pop-Up-Store, wie können wir da natürlich noch zusätzliche Ware generieren? Und um vorbereitet zu sein, wenn dann der Eröffnungstag da ist, haben wir auch Musterware angefragt, die wir da einfach mit dazu packen. Nichtsdestotrotz ist schon der Sinn, dass es auch wirklich die Ware von den Kunden ist. Also wir haben in Garmisch auch Kunden, die kommen jede Woche dann auch ins Geschäft und schauen, okay, hängt jetzt das Produkt noch? Und also es ist dann echt auch noch so dieses, ja, persönliche, aber ja, im Zuge dessen, genau, um einfach diese Unkontrollierbarkeit da ein bisschen vorbereitet zu sein, haben wir da auch Musterware.
Ja, es wird kalkulierbar einfach dadurch, oder?
Ja.
Julia, jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, es gibt noch andere Rs. Was gibt es denn sonst noch so auch in diesem Kooperationsrahmen für Möglichkeiten, diese sozialen Aspekte auch mit einzubauen? Also laufen da schon Kooperationen? Was gibt es für Möglichkeiten?
Natürlich laufen da Nee, aber ich glaube, das geht ein bisschen auf das zurück, was Mick gesagt hat, weil euer Modell ist natürlich das aus der Nachhaltigkeitssicht das Vollkommenste. Ihr seid grundsätzlich ein Unternehmen, was an eine Stiftung gehangen ist. Das heißt, ihr habt grundsätzlich eure Profite, die sich reinvestieren. Das haben wir so nicht. Wir haben aber überlegt, wie können wir das vielleicht im Kleinen verknüpfen und haben deshalb in den letzten 3 Jahren mit Reuse immer eine Aktion gehabt für einen bestimmten Aktionszeitraum. Es war meistens so Anfang Herbst bis Weihnachten, dass wir gesagt haben, okay, pro eingesendetem Teil spenden wir einen Fixbeitrag. So dieses ganze klassische One-for-One-Giving. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren mit einem Partner Project Our Winters gemacht. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen anders gemacht. Wir haben einfach den Aufruf in die Welt gestartet und gesagt, schaut mal, liebe gemeinnützige Organisationen, bewerbt euch doch bei uns. Wir haben hier bis zu 10.000 Euro zu vergeben, weil das quasi die Einsendungen ist, die wir mal kalkuliert haben, dass wir die in einem Zeitraum vielleicht bekommen würden, was sich in den letzten Jahren ja auch gezeigt hat, dass das ganz gut geklappt hat. Und ja, haben da jetzt dann tatsächlich auch die Top 3 rausgefiltert und gehen damit jetzt einfach mal ein offenes Community-Voting, weil wir gesagt haben so, hey, wenn ihr schon euer Herzensteil einschickt zu uns und wir davon 1 Euro spenden, dürft ihr doch auch mitbestimmen, wo der Euro hingeht. Mhm. Oder wo eben die Gesamtsumme in dem Fall hingeht. Und so haben wir das versucht als kleiner unperfekter Teil zu das, was ihr sowieso mit eurem Geschäftsmodell schon steuert, seit jetzt mittlerweile 3 Jahren.
Mick, hast du da was hinzuzufügen? Weil es geht ja wirklich in eine sehr ähnliche Richtung. Also ihr macht ja auch mit ActionWorks, glaube ich, heißt bei euch, oder? Die Unterstützung verschiedener Organisationen.
Genau, was wir machen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, ich glaube, es war ziemlich genau vor einem Jahr, hatten wir im Glockenbachviertel ein Wochenende, also Freitag, Samstag, so ein Pop-Up, so ein Thrift-Store. Und wir machen das 1 bis 2 Mal im Jahr in verschiedenen Städten. Auch da ist der Hintergrund, warum wir das nur so begrenzt. weil wir nicht mehr Ware haben. So, wir haben diesen Pop-Up-Store im Glockenbachviertel gemacht, Freitag, Samstags. Waren auch ein paar Händler von uns eingeladen am Tag davor zum Pre-Shopping. Das war im Rahmen von, wir haben so eine Eventwoche gehabt, die hat sich Quality-Woche genannt. Und da haben wir eine Podiumsdiskussion gehabt und so weiter. Und Höhepunkt war eigentlich dieser Thrift-Store. Und da waren eben lauter Second-Hand-Teile, die wir im Prinzip abgecycelt haben. Also so um die Karte draus gemacht, repariert und so weiter. Und ich meine, es war schon echt krass. Ich war da samstags da für eine Schicht eingeteilt. Und das war so ein Glockenbachviertel. Also wenn man jetzt als Außenstehender dazugekommen wäre, hätte man gesagt, da wird ein neues iPhone gelauncht. Oder gerade um die Ecke bei unserem Store hat gerade Uniqlo aufgemacht. So irgendwas. Also da war eine Schlange, es waren 0 Grad. Und als dann die Sonne wegging, so um 3, war es wirklich, es war arschkalt. Und trotzdem war da eine Schlange, die mindestens die ganze Zeit über 500, 600 Meter lang war.
Aber übernachtet hat keiner.
Nee, das nicht. Aber man muss dazu sagen, wir haben jedem gesagt, maximal ein Teil. Und dafür sind die Leute dann wirklich teilweise, also wir haben rumgefragt, 5-6 Stunden gestanden, weil sie einfach die Idee so geil fanden. Und die wussten ja noch nicht mal, ob dann auch in diesem Store was ist, was sie kriegen. Und die Idee fanden wir einfach cool und wir sind dann mit Tee und Kaffee rumgegangen, Lebkuchen und so weiter. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, die Erlöse, das waren beträchtliche Erlöse, die dann da zusammenkamen über die 2 Tage. Und die Erlöse von so einem Thrift Store, die spenden wir dann immer komplett an ein NGO, an ein lokales in dem Fall. Also wir haben das an 2 Münchner NGOs dann gespendet.
Sehr cool.
Genau.
Ja, es geht ja wirklich beides in eine ähnliche Richtung. Ich würde die Gesprächsrunde mit einem letzten Themenblock langsam zum Ende führen. Und zwar ist es der Ausblick in die Zukunft. Das sind 2 Fragen, wo ich gerne von allen von euch nochmal eine Einschätzung hätte. Und die erste Frage ist, wo ihr den Second-Hand-Markt in absehbarer Zukunft, sprich circa 5 Jahren, seht. Wir haben vorhin ja schon über die vergangenen 5 Jahre gesprochen. Jetzt wagen wir mal einen Blick in die Zukunft. Und damit Maria nicht mal anfangen muss, starten wir jetzt diesmal bei Jule.
Ich habe vor ein paar Tagen erst auf einer Veranstaltung, wo ich mit Jens war, ein neues Wort gelernt und das nennt sich Antidystopien.
Wie?
Eine Antidystopie. Und zwar quasi eine realistische Utopie. Also okay. Es ist irgendwie nicht alles scheiße, aber es ist alles ein bisschen besser. Und es ist aber trotzdem noch nicht alles gut. Und ich glaube, ich würde gerne eine Secondhand-Antidystopie zeichnen mit euch. Und deshalb sage ich, jeder und jede Werkzeugkundin hat uns schon mal einen Teil zurückgegeben und weiß aber auch, wo sie ein neues Teil finden kann. Und es ist ein Ersatzkauf, kein Zusatzkauf. Das ist vielleicht meine Antidystopie.
Okay, ganz kurz noch, damit wir es immer knackig abschließen. Nische oder Mainstream in 5 Jahren?
Mainstream ist jetzt schon.
Okay, ja. Jens?
Ich überlege gerade, was ich der Jule noch hinzufügen kann.
Du kannst auch Bingo sagen.
Sie hat es gerade so schön gezeichnet, genau. Da kann ich, glaube ich, aus unserer Sicht nichts hinzufügen. Also wächst weiter, gewinnt an Bedeutung, ist Mainstream, bleibt Mainstream. Ja.
Dann eine ganz kurze Ergänzungsfrage. Wird es ein Wirtschaftsfaktor auch für Bergzeit?
Ja.
Dann gehen wir weiter zu dir, Mick.
Wir sind ja weit hinten dran in Europa. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Teil, oder es kann ich sagen, es wird nicht, sondern wir arbeiten nach 5 Jahresplänen und es ist ein ganz fester Bestandteil unserer 5 Jahrespläne, dass Secondhand ein ganz, ganz wichtiger Baustein wird. Mhm. Und für uns ist es einfach auch die Vervollständigung mit eben Repair, dann auch Reuse wirklich zu praktizieren.
Ja, quasi eine logische Konsequenz. Genau. Ja. Mareike, wie schaut es bei Globetrotter aus?
Für uns ist es auch eine feste Säule, eine wichtige Säule für die Zukunft, auch für unsere Kunden. Und das werden wir auch genauso beibehalten, auch fortsetzen und sicherstellen, dass wir möglichst effizient die Teams da drin unterstützen, das Wachstum auch zu gewährleisten und die Säulen miteinander zu verknüpfen, was wir jetzt schon machen. Weil wir ja überall auch Werkstätten haben, in fast allen Stores. Es gibt nur noch 3, die keine haben, sodass wir auch defekte Artikel reparieren können. Das ist für uns einfach sinnvoll und die logische Schlussfolgerung, dass wir das alles miteinander verknüpfen können, um so halt auch möglichst alles da wirklich den Kunden auch abzunehmen. Gleiches ist auch in Ludwigslust, wo der Online-Shop ist, haben wir auch selber die zentrale Werkstatt, sodass wir auch die Online-Artikel, die uns eingeschickt werden, reparieren können und im Kreislauf behalten. Und das gilt es auszubauen und das Wachstum eigentlich zu stemmen, das mit Sicherheit kommen wird, weil es sich immer stärker etablieren wird.
Mhm. Maria, jetzt hast du vorhin schon fleißig genickt bei definitiv Mainstream oder gesagt, das ist jetzt schon.
Ja, jetzt schließe ich mal den Kreis. Ja. Schön. Auch zu Julia. Also ich sag auch, es ist schon absolute Mainstream. Und ich glaube, jetzt ist es gleichzeitig Secondhand der Anfang, wirklich auch Kreislaufwirtschaft einfach größer zu denken mit all den R's, die da dabei sind, wirklich auch zu denken, wie kann man einfach Produkte länger im Lebenszyklus zu denken, mit Reparieren, mit Pflegen, wirklich mit all den R's, die da dazu zählen. Und wie kann man da einfach sichtbare Beispiele schaffen und wirklich auch Lust und einladen, sei das eben in dieser Runde in der Kundenkommunikation, aber das Thema auch wirklich größer zu denken, hier in der Gemeinschaft als Branche auch wirklich positive Beispiele zu etablieren, zu schaffen.
Ja, jetzt war das fast schon eigentlich das perfekte Schlusswort, aber eine Frage muss ich noch loswerden, deswegen drehen wir nochmal eine Runde. Nehmen wir mal an, das ist Wunschkonzert. Was müsste auf politischer Ebene passieren, dass euer Secondhand-Geschäftsmodell deutlich mehr Rückenwind bekommt und vielleicht das, was ihr jetzt gerade als Zukunftsvision geschildert habt, auch echt Realität werden kann? Ich würde es diesmal einfach hoffen lassen, der oder diejenige von euch, der eine Antwort parat hat, darf.
Also den ersten Rückschritt haben wir ja schon gemacht, indem wir das Lieferkettengesetz wieder aufgeweicht haben. Also sorry, aber ganz
ja.
Nicht verstehen.
Klar.
Ich kann viele Dinge verstehen, klar. Aber wenn ich in die Richtung gehen will, dann kann ich sowas nicht.
Also, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja.
Das ist für mich ein Riesenrückschritt. Es müsste sich einiges ändern. Es müsste viel mehr mit Anreizen geschafft werden, subventioniert werden und so weiter, auch auf lokaler Ebene. Aber es geht auch ganz einfach, dass man zum Beispiel, was wir auch machen und wenn die Politik das auch vielleicht ein bisschen machen würde, ist darüber aufzuklären, was Fast Fashion oder immer wieder Neukauf einfach verursacht an Wasserverbrauch und so weiter. Also was weggeworfen wird und so weiter. Und wenn man darüber aufklärt, glaube ich, dann ist es schon, und das kostet nicht viel Geld, das Aufklären, dann ist schon ein großer Schritt in die richtige Richtung getan.
Ja. Schulfach zum Beispiel.
Ja, auch das. Klar. Mhm.
Ja, spannend.
Ja, ich denke auch, das ist halt überhaupt nicht richtig bekannt. Weil, ja. Also es ist immer noch, wir denken es immer, aber es ist, ich habe selber Söhne, die schon durch die Schule durch sind, aber das ist nicht Bestandteil davon. Und es ist immer wieder auch, gerade in den USA so, ja, die machen das bestimmt zum Spaß, dieses ganze CSR-Thema, das ist irgendwie so fun, dass da aber wirklich was hintersteht und eine Verantwortung hintersteht und dass die Unternehmen, die in diese Bereiche investieren, und das haben wir alle gesagt, da steckt Manpower hinter, da stecken Stunden hinter, die nicht direkt mit einem, es ist ein einfacher Umsatz, eine Patagonia-Jacke zu verkaufen. Die hänge ich hin, die verkaufe ich. Aber die gebrauchte Patagonia-Jacke ist kein einfacher Umsatz. Ich muss es einmal bewertet haben. Ich muss es irgendwie in ein System gebracht haben. Manchmal ist es dann auch noch eine Wasserdichtigkeit, die ich geprüft habe. Das heißt, ich habe wirklich investiert in dieses Produkt, damit es nicht im Müll landet. Und die Unternehmen, die das Investment auf sich nehmen, machen es aus eigenen Initiativen, aus der eigenen DNA und Zielrichtung, dass sie wirklich sagen, wir wollen so und wir haben die Verantwortung. Aber die Unternehmen, die es nicht machen, können einfach Fast-Fashion-Ausrüstung in den Markt reinspülen und können für 10 oder 20 Euro einen blöden Bergstiefel anbieten, der nach einer Tour auseinanderfällt und im Müll landet.
Ja.
Das kostet die nichts. Und sie kriegen eventuell in anderen Regionen, anderen Staaten noch Förderung. Mhm. Und die Unternehmen, die da rein investieren, investieren auf die eigene Kappe. Und es ist immer weiter ein Kampf zu sagen, das ist nicht unbedingt der Umsatz, der dahinter steht, sondern das ist auch die Strategie, die dahinter steht und das Verantwortungsgefühl, das wir als Unternehmen haben für unsere Umwelt und für den, ja, für die Nachhaltigkeit.
Ja. Sonst noch Ergänzungen, irgendwelche Wünsche?
So ein relativ pragmatischer Ansatz wäre ja zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie eine EU-Textilien, kreislauffähige Textilienstrategie. Okay, jetzt sagt mir mal, was heißt kreislauffähige Textilie? Wer muss da was für tun und wer muss welche Informationen an welchem Punkt in der Lieferkette liefern? Dazu, dass das die Nachkommenden auch noch bewerten können. Weil nur dann kann ich auch sagen, ja, das kann im zweiten Lebenszyklus, das kann so oder so repaired werden oder das kann einen zweiten Wert haben überhaupt von X. Also da diese Transparenz zu schaffen und ich glaube, der Produktpass ist dann ein ganz gutes Mittel. Jetzt müssen wir nur noch halten und nicht das böse D-Wort wieder in den Mund nehmen und alles wieder wegmachen. Und ich glaube, das wäre vielleicht ganz cool, sich mal so irgendwie zumindest an einem europäischen Marktkontext darauf zu einigen, was heißt für mich kreislauffähig, was gehört da dazu und was gehört auch nicht dazu. Und Verbrennung sollte nicht dazugehören. So mein Wunsch.
Mhm.
Vielleicht
ergänzend, glaube ich, einfach die richtigen Anreize zu setzen, halt wirklich auch schon sehr früh anzufangen, wirklich im Produktdesign, also wirklich Design for Circularity, dass das einfach schon die Marken, die Unternehmen, die da einfach auch schon Vorreiter sind. Ich meine, es gibt ja genug Beispiele, also wir haben ja kein Erkenntnisproblem, wir haben ja irgendwo alle ein Umsetzungsproblem, dass man wirklich da einfach sehr früh anfängt, das natürlich entsprechend mit Anreizen versieht und natürlich auch die Kosten trägt, die dann halt am Ende oftmals, also wo die Quittung halt jemand anders trägt, dass man da halt irgendwo, dass die Politik da auch einen gewissen politischen Rahmen vorgibt, das irgendwo auch fair zu gestalten.
Was auch helfen würde, das wäre eine Vereinheitlichung, also zum Beispiel von Siegeln, Kriterien. Es nützt uns allen, also ich kann das nur aus Endverbrauchersicht dann sagen, es nützt uns nichts, wenn jetzt jeder Händler und jede Marke ihr eigenes Gütesiegel oder Secondhand-Siegel oder Premium-Siegel oder grüne Siegel oder was weiß ich hat. Also wenn es da eine Vereinheitlichung auf politischer Ebene geben würde, dass der Endverbraucher wirklich weiß, okay, das steckt dahinter, und das würde auch die Gefahr von Greenwashing einfach deutlich reduzieren. Wenn der Endverbraucher aufgeklärt würde, was das bedeutet, dann wäre, glaube ich, auch schon ein riesiger Schritt in die richtige Richtung getan.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für eure ganzen ausführlichen Antworten. Ich weiß nicht, wie es euch allen geht. Ich muss sagen, ich bin hier und da zweigeteilt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn ich mir anhöre, mit wie viel Vollgas hier an Projekten gearbeitet wird und was mittlerweile ja auch schon wirklich da ist. Auf der anderen Seite hört man schon auch raus, wie viel Arbeit es einfach ist und wie viel Handlungsfelder noch einfach offen sind, wo man auch auf externen Support angewiesen ist. Aber umso besser, dass ihr da alle tatkräftig am Werk seid. Und auch dafür vielen Dank an euch alle.
Ja, ab hier ging es dann in den Austausch mit den Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort waren. Hier können wir euch gerne die Artikel dazu in den Shownotes verlinken. Das war die Sonderfolge zum Presseevent Secondhand für Outdoor-Bekleidung und Ausrüstung. Lasst gerne mal euer Feedback da, wie ihr die Gesprächsrunde fandet und was eure Sichtweise auf Secondhand ist. Wenn euch der Werkzeit-Podcast gefällt, dann lasst wie immer gerne ein Abo da und wir hören uns dann wieder regulär zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, euer Jan.